vier Christen sagen Kraft mehr, wenn sie bedenken, dass Eichmann auch ein getaufter Christ war und Adolf Hitler auch vom Christentum redete. Ja, ja. Vom sozialen Christentum, von dem man heute auch redet, wieder neuerdings, soziale Evangelium, das hat Hitler auch gehabt, das sind die Nachfolger Hitlers. Christentum hat keine Aussagekraft. Was Aussagekraft hat für Israel, ist die tätige Liebe Jesu. Nehmen wir nun mal eine nächste Gestalt. Nicht das junge Mädchen hat der Herr auferweckt, er hat auch noch einen Jüngling auferweckt. Der lag nicht im Bett, der war schon unterwegs nach dem Friedhof. Der wurde schon beerdigt. Dessen Zustand war, ich möchte fast sagen, noch hoffnungsloser. Und was tut der Herr Jesus hier in Lukas 7? Er stoppt den Todeszug. Achte darauf, was er tut. Das ist unser Auftrag an Israel heute. Lukas 7, Vers 12. Als er aber nah an der Stadt durchkam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der ein einziger Sohn war seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte ihm derselben. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, und die Träger standen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihm seine Mutter. Zwei Dinge. Der auferstandene Jüngling redete, ja, ja, meine Freunde, das auferstandene Israel, das aufersteht aus dem Tod, redete in der lauten Sprache heute. Aber der Herr tut zwei Dinge. Er sagt zu der Mutter, weine nicht. Und er gab ihm seiner Mutter wieder. Jetzt denken Sie mal neutestamentisch. Was sagt der Galaterbrief? Unser aller Mutter ist der Jerusalem. Das droben ist. Weine nicht, Jerusalem. Und da muss ich an Jesaja 40 denken. Tröstet, tröstet mein Volk. Sprich mit Jerusalem freundlich. Ist das nicht so geschrieben? Sieht, das ist unser Auftrag. Das versuchen wir immer wieder. Wir sehen viel Weinen in Israel. Viele Söhne und Väter und Brüder sind verloren. Und heute fragen sie sich in Israel, wo die israelische Regierung immer mehr zurückweicht von den internationalen Druck. Für was sind unsere Jungs denn gefallen? Auf den Golanhöhen, blühende Jungs, 21 Jahre, 20 Jahre, 19 Jahre, blühende junge Männer, die in den Tod gegangen sind für ein Land. Ja, ich habe hinzugehen und sage, weine nicht. Gott wird abwischen alle Tränen für eure Augen. Ich will ihnen Jerusalem wiedergeben, indem ich für das Israel kämpfe und für dieses Israel einstehe und dieses Israel verteidige gegen Angriffe. Das segnet Gott heute. Wahre Christen sind brennende Zionisten. Es gibt auch einen dritten Toten, den Herr Jesus auferweckt hat. Das war nicht so ein kleines Mädchen von 12 Jahren. Das war nicht ein herangewachsener Jüngling. Das war schon ein erwachsener Mann. Dieser erwachsene Mann lag nicht im Bett. Der wurde nicht zum Grabe getragen. Nein, der lag schon 4 Tage im Grab. Der war schon am Verwesen. Dessen Zustand war absolut hoffnungslos. Aber da kommt der Sohn Gottes. Ach, wie hoffnungslos war doch Dreyers unter Hitler, gell? Was hier in Berlin beschlossen wurde und besprochen wurde, die Endlösungsbeschlüsse, was war das furchtbar für dieses Israel, für dieses jüdische Volk, die sich wie Lämmer abführen ließen, abschlachten ließen. Ich möchte sagen, da sehe ich den Lazarus, verwesen, tot, versteckt in ein Grab. Aber da kommt Jesus Christus, der Sohn Gottes, das war das letzte Wunder, was er tat. Sein erstes Wunder, was er tat im Johannes-Evangelium, war auf einer Hochzeit, wo er Wasser in Wein veränderte. Sein letztes Wunder auf einem Friedhof. Und da steht er, Johannes 11, und nachdem der Stein abgewälzt ist, der Stein des Unglaubens, und er seinem Vater gedankt, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volks willen sage ich, dass sie glauben, du habest mich gesandt. Ruft er mit lauter Stimme, Lazarus kommt heraus, und der Tote kam heraus. Wie kam heraus? Vers 44. Der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen. Gib ihm zu essen. Nein. Weinen nicht. Nein. Wieder was anderes. Löset ihn auf und lasset ihn. Mit anderen Worten, macht sein Todesbande los, damit er vorwärts kommt. Und seht, das suchen wir mit aller Macht. Wir treiben Mission möglichst in alle Weltteilen, wo wir Zugang haben. Aber Israel suchen wir praktisch zu helfen, ihre Banden zu lösen, damit sie wirtschaftlich und politisch und biologisch und in jeder Hinsicht vorwärts kommen. Sie sagen erstaunt heute in Israel, ja, gibt es denn Christen, die sowas tun? Habt ihr doch nicht, haben mich schon Juden gefragt, habt ihr doch nicht geheime Missionsabsichten? Ich sage, nein, haben wir nicht. Wir haben euch lieb. Wir wollen euch helfen. Und wir wollen lösen. Und wir wollen lösen. Und indem wir lösen und helfen und ersetzen, was ihnen fehlt. Was fehlt Israel denn? Ihr kennt doch diese Gestalt Samson, der Nazireer Gottes. Dieser mächtige Mann Gottes, der um seiner Sünde willen geblendet wurde. Und der malen musste in der Mühle, wie der wandernde Jude zwei Jahrtausende gewandert hat auf dieser Erde, sinnlos und blind. Blind für die Herrlichkeit Gottes. Umringt von höhnenden, spottenden Feinden. Das ist Israel, meine Freunde. Das ist Israel. Israel ist blind für seinen Messias. Aber, sagt die Schrift, Römer 11, 25, Israel ist Blindheit zum Teil widerfahren. Bis wann? Bis dass die Vollzahl der Heiden eingehe. Meine Freunde, das ist ein wunderbares Wort. Das heißt, Israel wird so lange blind sein für sein Messias, bis dass der Letzte aus den Heiden sich bekehrt hat und im Himmel registriert, jetzt ist die Vollzahl da, es ist fertig. Dann werden Israels Augen aufgehen und sie werden sehen, in welcher sie gestochen. Meine Freunde, in dieser Zeit leben wir, um unsere Auftrag an Israel noch einmal ganz klar zu illustrieren. Seht ihr, da wird Samson eines Tages geholt in Richter 16, die 3000 Fürsten und Philister sind gute Laune und sie haben sich alle in ein Gebäude versammelt und das Gebäude ruht auf zwei Säulen, ja? Lasst uns Samson holen, dass er für uns spielen. Aber Samson war ja blind, er konnte spielen. Und da sehe ich, wie da ein namenloses Kneplein ist. Man hört einen Dialog zwischen Samson und diesem Knabe. Richter 16, Sie wissen ja, das Geheimnis seiner Kraft lag ja in seinen langen Haaren. Er war ein Nazireer Gottes und das haben sie ihm abgeschnitten und haben mit zwei Ehren der Kette gebunden. Er musste malen im Gefängnis und seine Augen ausgestochen. Und dann, als diese Philisterfürsten sich versammelten, um ihrem Gott darum ein großes Opfer zu tun, da sprachen sie in Vers 23 und ja, unser Gott hat uns unseren Feind Samson in unsere Hände gegeben. Vers 25, dann nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lass Samson holen, dass er von uns spiele. Und dann holte sie Samson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen und sie stellten ihm zwischen die Säulen. Welche Säulen? Und er fasste, Vers 29, zwei Mittelsäulen, auf welche das Haus gesetzt war. Und dann sehe ich nun diesen namenlosen Knaben, der einen sehr wichtigen Dienst tat für den Samson. Und ich sehe hier einen Samson, den Israel in unseren Tagen. Sie holte Samson, Vers 26. Samson aber sprach zu dem Knaben, der ihn bei der Hand leitete. Denn er war blind. Lass mich, dass ich die Säule taste, auf welcher das Haus steht, dass ich mich daran lehne. Ja, was tat dann dieser Knabe? Hat er den Samson gepredigt? Durch deine Sünde bist du blind? Nein, er hat seine Blindheit nicht aufgehoben, sondern er hat seine Blindheit ersetzt. Hat seine Blindheit ersetzt. Und dann führt er ihn genau dort, wo er heilsgeschichtlich stehen muss, zwischen die beiden Säulen, auf denen das ganze Nationengebäude ruhte. Und daarin müssen wir Israel brengen. Und nun, natürlich, noch ist Israel in seine Tastperiode. Hören Sie mal, das steht hier. Samson sprach zu dem Knaben, der ihn bei der Hand leitete. Lass mich, dass ich die Säule taste, auf welcher das Haus steht, dass ich mich daran lehne. Ich meine, Israel ist heute in dieser Periode, dass es diese Rechtersäule abtastet. Nicht wahr? Kapitalismus, Amerika, es wird doch Unterstützung bei Amerika suchen und es wird im Stich gelassen. Dass es auch wieder diplomatische Beziehungen mit der linken Säule haben will, mit der Sowjetunion. Und es versucht doch irgendwie einen Halt zu gewinnen bei den Nationen. Aber Israel macht die Erfahrung, dass es nur Hohngelächter erntet. Und dass es von der ganzen Welt verhasst wird. Und wir kommen bald in der Periode, wo Israel sich kräftig neigen wird. In Buß und Beugung, wie Simson sich geneigt hat. Und zum Herrn schreie, Herr, hilf mir doch diesmal. Und dann wird die Kraft Gottes über Simson kommen, über das ganze Israel. Und die beiden Säulen, diese Supermächte, werden zusammenbrechen. Eben durch und in Israel. Das ist, was geschehen wird, meine Freunde. Das ist Prophetie, Vers 29. Und er fasste die zwei Mittelsäulen, auf welche das Haus gesetzt war, und darauf er sich hielt. Eine in seine rechte und die andere in seine linke Hand. Und er sprach, meine Seele sterbe mit den Philister, und neigte sich kräftig. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, dass der Tote mehr waren, die in seinem Todesstar waren, als die bei seinem Lebensstar. Ich meine, das ist die Bekehrung Israels. Das sterben wird an sich selbst. Israel zeigen an der Wand. Alle Nationen werden in und an Israel gerichtet. Also wie die Herstellung Israels, unsere Zeit ist vorbei. Wir stehen unmittelbar vor der Entrückung. Israel ist da, um uns abzulösen. Was wollt ihr? Die Kinder Gottes sind gar nicht davon durchdrungen, dass ihre Zeit zu Ende geht. Und meine Freunde, wenn wir als Gemeinde Jesu, wie ich soeben sagte, Tempel Gottes sind, Leib Jesu Christi, Braut des Lammes, dann ist eine Frage wichtig. Lebst du in der Heiligung? Denn wie sagt der Hebräerbrief? Ohne Heiligung wird niemand dem Herrn sehen. Man kann die Heiligung in drei Aspekte sehen. Seht ihr, wir haben die Herausheiligung. Das hat Gott immer getan. Er hat die Gemeinde Jesu hat er aus den Völkern herausgenommen. Nicht wahr? Apostelgeschichte 15. Herausgeheiligt. Heute ist es so, dass die Gemeinde Jesu aus dem Christentum herausgeheiligt wird. Herausgeheiligt. Kinder Gottes, die aus dem Schein in dem Sein kommt, herausgelöst. Merkt man schon beim Israel in alter Zeit, dass Gott das auch tat. In Amos Kapitel 5, da hat Gott Gericht an Israel gesagt, weil ihr euch nicht bekehret. Ich habe euch Gerichte gesandt, ich habe euch Krieg gesandt. Aber ihr dann plötzlich ruft der Herr, darum Israel, schicke dich und begegne deinem Gott. Da hat Gott aus Israel herausgelöst. Das ist das Erste und das dringend Notwendige in unserer Zeit. Denn in unserer Zeit, in unseren Tagen, versucht man das Gegenteil. Nicht Herauslösung, sondern Auflösung. Man versucht heute zwischen der These und zwischen der Antithese eine Synthese zu finden. Die Bibel hat eine These und eine Antithese. Du sollst nicht ehebrechen. Wer aber Ehe brecht, das ist Todesschuld. Heute lautet ein Synthese, nein, ja gut, man sollte schon in der Ehe treu sein, aber es mag vielleicht für ein oder andere Ehepartner gut sein, wenn er auch mal ein anderer hat zur Entfaltung seiner Persönlichkeit. Das ist die Synthese. Das ist das sowohl als auch. Das Hinken auf beide Seiten. Und meine Brüder und Schwestern, wollen wir bereit sein zur Entrückung, dann ist die Herausheiligung das erst Notwendige, was wir an uns vollziehen müssen lassen. Der Herr hat Israel durch verschiedene Gerichten aus der Verklammerung von Sein und Schein lösen wollen. Aber nichts ist so hart und so zäh als die Scheinheiligkeit. Und genauso geht es in unseren Tagen. Schein und Sein, Wahrheit und Lügen haben zusammengefunden, trotz Gerichte Gottes, die sich ja sichtbar steigern in unsere Augen, rührt sich heute weder Welt, geschweige das Christentum. Und deshalb heiligt der Herr Christen aus dem Christentum heraus, solche, die bereit sind, dem Schein in ihrem Leben, dem Krieg zu erklären und nur noch sein wollen. Das ist nun zunächst die Herausheiligung. Ein zweiter Aspekt ist die, wenn ich es so sagen kann, die Hinzuheiligung. Ich meine, die Entrückung. Sie wissen ja doch, wie die Entrückung stattfinden wird. Wie? Dasselbe plötzlich. 1. Korinther 15, 51. Oder 1. Thessaloniker 4. Wir werden dann dem Herrn, nachdem wir verwandelt sind, entgegengerückt werden in den Wolken. Ich frage mich, was muss das für eine enorme Schubkraft sein hinter dieser Schriftaussage? Wir werden zugleich mit Ihnen, also mit den Toten in Christus, die auferstanden sind, hingerückt werden in den Wolken dem Herrn entgegengerufen. Natürlich! Nur solche Menschen haben solch eine Schubkraft, die schon vorher Wesentliches erlebt haben, die vorher schon Aufschwungsmacht gekriegt, um dem Herrn entgegenzueilen, ohne ihm dabei zu verfehlen. Die Hinzuheiligung, und so will er dich näher ziehen, heraus und hinzu. Herausgeheiligt werden ist Nein zur Sünde, hinzugeheiligt werden heißt Ja zu Jesus. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Wie sagt das Johannes, diese Hinzuheiligung? Ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, was tut er? Der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Wir kommen ihm jede Sekunde näher, rein zeitlich. So müssen wir ihm auch heiligungsmäßig näher kommen, immer tiefer gereinigt, immer mehr umgewandelt. Und schließlich möchte ich da nennen, die Hineinheiligung, hineingeheiligt werden. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Herausgeheiligt, los von der Sünde, nein zur Sünde. Hinzugeheiligt, ja zu Jesus. Hineingeheiligt, wir haben uns zu realisieren, dass die Entrückung uns nicht nur dem Herrn begegnen lässt, aber dass er uns auch hineinführen wird in die Herrlichkeit des Himmels, um uns die Gemeinde seinem Vater, wie sagt das der Epheserbrief, unsträflich und ohne Flecken und Runzel darzustellen. Das wird allein Herrlichkeit sein. Und diese Hineinheiligung ist, ich möchte fast sagen, eine göttliche Wechselwirkung. Erst begann es damit, dass der Herr Jesus sprach im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 21 von dem Vater in dem Sohne und der Sohn in dem Vater. Das war eine Lebensverbindung, die von Ewigkeit her war, nicht wahr? Johannes 17, 21. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Ihr seid doch einverstanden, das war eine wunderbare, harmonische, organische Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Und dann kommt Jesus Christus in uns und der Vater in ihm. In Johannes 17, Vers 23 sagt er, ich in ihnen und du in mir. Da werden wir mit hineinbezogen. Hier werden wir hineingeheiligt, hineinbezogen in dem ewigen Einssein zwischen dem Vater und dem Sohn. Und da geht es noch weiter. Du in Jesus Christus und er in dir. Wenn er sagt, bleibet in mir und ich in euch. Johannes 15, Vers 4. Auch eine unfassbare Gnade, dass Gott selbst den Kreis des ewigen Einsseins zwischen ihm und dem Sohn aufgebrochen hat, um uns hineinzuziehen. Wann hat er das getan? Wann? Wann hat Gott diesen Kreis, diese Verbindung zwischen ihm und seinem Sohn aufgerissen, damit wir hineinkommen konnten? Als Jesus am Kreuz hing und das Schrecklichste geschah, als Gott ihn nicht mehr sah als sein Sohn, aber als Gott ihn sah als die Sünde selbst, da hat er ihn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und Gott mit ihm entsprechend gehandelt hat, weil er uns so geliebt. Gott hasst die Sünde mit einem ewigen Hass. Aber er liebt den Sünder mit einer ewigen Liebe. Dann hat er den Sohn von ihm weggeworfen, sich losgerissen und sein Angesicht abgewandt. Und da wurde es finster über Golgatha. Und da schrie Jesus laut, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war der Kreis offen, damit du und ich hineinkommen konnten. Gelobt sei sein herrlicher Name. Dass wir jetzt jubeln können mit Paulus in der Kolosserbrief. Dass wir gestorben sind mit Christus und mit Christus verborgen sind in Gott. Ist das nicht gewaltig? Das ist die Hineinheiligung. Das sagt doch der Herr Jesus in einer wunderbaren Klarheit, wenn er sagt in Johannes 14, 23, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Dieses hineingezogen, hineingeheiligt werden bis in Gott hinein ist also wechselseitig. Er in dir und du in ihm. Meine Freunde, Israel wird beschleunigt wiederhergestellt. Bereits sind wir so weit, dass dasjenige geschieht vor unseren Augen, was erst nach der Entrückung vollendet wird. Was denn? Was denn? Ja nun, jetzt denken Sie einmal, was Jakobus gesagt hat auf dem ersten Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15. Wenn Sie das fassen, dann entdecken Sie, in welcher Zeit wir leben. Wie spät es ist auf der Uhr für uns Kinder Gottes. Da sagte Apostelgeschichte 15, Vers 14, Simon hat erzählt, wie aufs Erste Gott heimgesucht hat und angenommen ein Volk aus den Heiden zu seinen Namen, das ist die Gemeinde Jesu. Vers 16, danach will ich wiederkommen und will wieder bauen die Hütte Davids, die zerfallen ist, und ihre Lücken will ich wieder bauen und will sie aufrichten. Danach, wonach? Gott will die Hütte Davids aufbauen, nachdem er ein Volk gesammelt hat aus allen Nationen. Aber Gott hat begonnen, die zerfallene Hütte Davids aufzubauen. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass der Zug dabei ist, abzufahren. Ich werde nicht vergessen, das ist schon Jahre her. Es war aber so ein eindringliches Erlebnis, was ich hatte. Ich hatte in Zürich gesprochen, ich musste abends noch nach Thun fahren. Ich hatte den letzten Zug, der ging um 2:02 von Zürich Hauptbahnhof. Ich saß im hintersten Wagen, im hinteren Abteil. Der Zug fuhr ab. In dem Augenblick, dass er abfuhr, wurde die Tür aufgeworfen. Und keuchend kam noch eine junge Frau hinein, im letzten Augenblick. Sie kam noch herein, sie sprang rein. Ich sah hinter ihr einen Mann mit 2 Koffern. Der wollte auch ihr nach, aber der fiel zurück auf den Bahnsteig. Der Zug fuhr ab, sie kam mit und er blieb zurück. Ich habe doch analysiert, warum er nicht mitkam. Warum er nicht mitkam und sie kam mit. Ich habe gesagt, er war zu spät. Er war sehr spät. Aber er wäre auch mitgekommen, wenn er nur nicht solche furchtbar schwere Koffer gehabt hätte. Die Koffer, die haben ihn zurückgezogen. Da fiel er zurück. Und das Bild verfolgt mich, meine Freunde. Und ich will es heute Abend hier sagen. Es ist sehr spät, wenn du nicht bereit bist. Wenn du noch nicht herausgeheiligt, noch nicht hinzugeheiligt, noch nicht hineingeheiligt bist. Denn wir stehen vor der Abfahrt, vor der Raumfahrt der Gläubigen, vor der Himmelfahrt der Kinder Gottes, vor der Evakuierung der ganzen Gemeinde Jesu aus dieser Hexenkessel, aus dieser Welt. Willst du mit? Oh, vielleicht sind da Feinde der Heiligung in dein Leben, diese vererbte Abneigung, um den Willen Gottes zu tun, dein Festhalten an Sünden, trotz Überführung des Geistes Gottes. Ich möchte sagen, unter der Wirkung des Heiligen Geistes, sage heute deine tödliche Herzensgleichgültigkeit lebe wohl und folge dem Zug des Heiligen Geistes. Denn ich sage euch mit großer Gewissheit, noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Amen. Herr Jesus, du hast uns heute Abend gesagt, siehe, ich komme bald. Siehe, ich stehe vor der Tür. Siehe, dein König kommt zu dir. Wir haben es verstanden, Herr. Und auch alle diejenigen unter uns, die nur so halbherzig dabei sind und auf beide Seiten hinken und die die Zeichen der Zeit verkennen und missachten,
haben es jetzt erkannt. Ich flehe dich an, dass viele in diesem Augenblick deine ausgestreckte, durchgrabene Hand ergreifen. Denn wir wissen nun, dass die Wiederherstellung Israels begleitet wird von der Entrückung der Gemeinde Jesu und gingen die beiden miteinander. Und hier sitzen noch eine ganze Reihe Christen, Herr, die nicht bereit sind. Gib ihnen jetzt Gnade. Gnade zu einem ganz entschiedenen Schritt der ganzen Hingabe. Amen.